Die geopolitische Lage hat sich erneut dramatisch zugespitzt. Der Konflikt rund um den Iran sorgt für massive Verwerfungen an den Rohstoffmärkten. Der Ölpreis hat zeitweise die Marke von $100 überschritten und die Börsen, ja, die reagieren zunehmend nervös. Gleichzeitig zeigt die Vergangenheit, dass geopolitische Schocks an den Finanzmärkten oft heftiger wirken, als sie langfristig tatsächlich sind. Was also bedeutet diese Situation nun für Anlegerinnen und Anleger? Antworten jetzt in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Sag mal, als du Mitte März an einem der ganz schlimmen Tage auf dein eigenes Depot geschaut hast, bist du da eher ruhig geblieben oder wird da auch ein erfahrener Börsenprofi wie du manchmal nervös?
Also erstmal Depot hin oder her, Andreas. Ich finde erstmal, dass es eine riesengroße Katastrophe ist, was wir momentan da auf der Welt erleben. Wir haben ja, wenn du so willst, mittlerweile schon zwei große Kriege, mehr oder weniger in unmittelbarer Nachbarschaft. Und ich erinnere mich noch gut, wie wir eigentlich dachten, dass zumindest mal in Europa Kriege irgendwie endgültig vorbei sein könnten. Aber das war irgendwie schon eine Illusion, die wir hatten. Also zurück zu dem Depot. Du kannst dir das vorstellen, ich habe schon einige Krisen erlebt. Da bin ich am Ende entspannt. Denn wenn ich irgendwas gelernt habe, dann ist es, dass hektische Aktivitäten in Krisenzeiten mehr schaden als nützen.
Ja, das stimmt allerdings. Das haben wir ja wirklich oft erlebt, Karl. Nochmal eine Frage direkt zum Beginn der Eskalation. Die Börsen haben ja in der Tat Anfang März, also am ersten Tag, wenn man so will, zunächst relativ gelassen reagiert. Danach sahen wir dann deutlich stärkere Rückgänge. Was hat sich denn in der Wahrnehmung der Märkte zwischendurch verändert?
Ja, also du hast schon recht, der erste Tag war gelassen, habe ich mich auch gewundert, aber immerhin am zweiten Tag nach Kriegsbeginn, also am 3. März, haben die Märkte ja schon stark korrigiert und eigentlich war relativ schnell klar, dass es vor allem die Sperrung der Straße von Hormuz zum Problem wird. Immerhin, und ich weiß nicht, ob du das weißt, geht ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs durch diese Menge und bei Gas ist der Anteil ähnlich hoch. Speziell Flüssiggas spielt ja mittlerweile für die globale Wirtschaft eine sehr wichtige Rolle. Oder wenn du die Düngemittelversorgung anschaust, da ist es sogar ein Drittel, das über diese Mehrenge verfrachtet wird. Und das stellt natürlich ein zusätzliches Inflationsrisiko dar. Und deswegen haben die Märkte dann irgendwann das schon realisiert.
Naja, klar. Und weil du gerade auch den Ölverbrauch angesprochen hast, deshalb ist natürlich der Ölpreis auch deutlich gestiegen zwischendurch, an manchen Tagen weit über die Marke von $100. Wie gefährlich ist denn ein solcher Energiepreisschock für die Weltwirtschaft?
Wie gefährlich das ist, das haben wir ja schon öfter erlebt. Wenn ein Fünftel der Öl- und Gaslieferung effektiv ausfällt, dann kann das die Wirtschaft nicht kalt lassen. Zwar ist heute die Abhängigkeit von Öl und Gas nicht mehr ganz so groß wie zu Zeiten früherer Ölschocks, aber noch groß genug, um ernste Schwierigkeiten zu machen. Das Problem ist vor allem, dass sich dadurch schon wieder ein Inflationspotenzial aufbaut. Zuallererst natürlich an der Tankstelle. Die Diskussion haben wir ja gerade in Deutschland. Dann aber auch über erhöhte Produktions- und Transportkosten, die dann nach und nach auch die anderen Waren, insbesondere Lebensmittel, teurer machen. Und es geht ja nicht nur um die Blockade der Transporte. Es werden ja auch Förder- und Produktionsstätten zerstört. Der Preisdruck entsteht also nicht nur wegen der Transportblockade, sondern auch durch Einschränkungen bei der Förderung. Und das alles in einer Situation, in der das Wachstum in vielen Ländern ohnehin schon schwach ist. Und dafür ist Deutschland, wie du weißt, ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Ja, in der Tat, ja. Viele Ökonomen warnen jetzt ja auch vor einem sogenannten Stagflationsszenario, also schwaches Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation. Wie realistisch ist dieses Risiko aus deiner Sicht?
Da malst du jetzt aber das Horrorszenario aller Ökonomen an die Wand, steigende Preise bei gleichzeitig stagnierender Wirtschaft und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Ja, also wirklich ausschließen kann man ein solches Szenario nicht, insbesondere übrigens für Europa. Aber ich finde, dass es für eine solche Prognose noch zu früh ist. Dazu müsste die Straße von Hormuz wirklich auf Dauer blockiert sein und davon gehe ich Stand heute nicht aus. Ich glaube, dass das Regime in Iran stärker betroffen ist, als es den Anschein hat. Auch sollte man die Anpassungsfähigkeit der Weltwirtschaft nicht unterschätzen. Dass die Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffen bereits deutlich geringer geworden sind, darüber haben wir ja schon gesprochen. Dazu kommt, dass wir global gesehen von einer Stagnation noch weit entfernt sind. Das Wachstum der Weltwirtschaft ist zwar schwächer, als man es gerne hätte, aber immerhin reden wir von einem für 2026 geschätzten globalen Wachstum von rund 3,3%.
Karl, steigende Inflation ruft in der Regel ja auch sehr schnell die Notenbanken auf den Plan. Können denn Fed, also die US-Notenbank und auch die Europäische Zentralbank, in dieser Situation überhaupt die Zinsen erhöhen?
Du sprichst das Dilemma an, dass steigende Zinsen Gift für die Wirtschaft sind, vor allem wenn die ohnehin schon in einer Schwächephase steckt. Das stimmt natürlich, weil höhere Zinsen die Investitionen und den privaten Konsum und damit die Gesamtnachfrage bremsen. Aber die Frage ist, ob Zinserhöhungen in der aktuellen Situation überhaupt sinnvoll wären. Das Problem ist nämlich, dass wir es mit einem sogenannten Angebotsschock zu tun haben. Das heißt, die Preise steigen deshalb, weil Teile des Angebots wegbrechen. Und in einer solchen Situation ist die Zinspolitik nur eingeschränkt wirksam. Höhere Zinsen ändern schließlich nichts an den gestiegenen Preisen für Öl und Gas. Trotzdem haben Zentralbanken auch in der aktuellen Situation eine wichtige Rolle. Denn durch eine konsequente Zinspolitik sind sie in der Lage, die Inflationserwartungen zu beeinflussen. Das ist vor allem wichtig, wenn die Verbraucher mit weiter stark steigenden Preisen rechnen. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass das einen Effekt auslöst, der sich selbst verstärkt und zu einer richtigen Inflationsspirale wird. Genau das kann eine Zentralbank verhindern, wenn sie glaubwürdig agiert und keinen Zweifel daran lässt, dass ihre oberste Priorität die Inflationsbekämpfung ist. Sie kann aber nichts daran ändern, dass steigende Rohstoffpreise einen realen Vermögenstransfer bedeuten, sprich die Rohstoffimporteure ärmer, also wir, und die Exporteure reicher werden.
Welche Regionen der Weltwirtschaft sind denn von dieser Krise besonders betroffen? Ich meine, das ist jetzt der Mittlere Osten, Karl. Ist es jetzt eher Europa, ist es Asien oder sind es am Ende doch die Amerikaner?
Ja, in dem Fall ist das eindeutig Asien, Andreas, denn der Großteil der Öltransporte, die über die Straße von Hormus laufen, geht nach Asien. 25% davon nach China. Das sind immerhin rund 40% aller Ölimporte Chinas. Auch Gastransporte gehen überwiegend nach Asien. Allein China, Indien und Südkorea nehmen die Hälfte davon ab. In der Hinsicht steht Europa wirklich besser da. Im Gegensatz zu der Situation vor 3 Jahren gibt es keine akuten Versorgungsengpässe. Und die USA sind mittlerweile sogar autark in der Öl- und Gasversorgung, sodass dort überhaupt kein Risiko von Versorgungsengpässen besteht. Doch völlig unabhängig davon, ob eine Region nun eigene Rohstoffe hat oder nicht, Rohstoffpreise sind immer Weltmarktpreise. Und die gelten überall. Das heißt, die Benzinpreise steigen nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Da kann Trump noch so oft behaupten, dass die USA von höheren Ölpreisen sogar profitieren. Das mag für die Unternehmen stimmen. Die Verbraucher an der Tankstelle erleben das anders.
Viele Anleger hoffen ja auch, dass Anleihen in Krisenzeiten ein sicherer Hafen sind und eben man sich ein Stück weit unabhängiger von den Aktien machen kann. Karl, warum funktioniert dieser Mechanismus aktuell nur eingeschränkt?
Damit spielst du darauf an, dass Anleihen in der Regel stabiler sind als Aktien, sprich deutlich weniger schwanken. Das ist ja auch der Grund, warum in Krisen besonders Staatsanleihen gefragt sind, vor allem die Kurzläufer. Man vertraut solventen Staaten eben mehr als Unternehmen bzw. den entsprechenden Unternehmensanleihen oder gar den Aktien. Darum sind Anleihen in einem gemischten Depot ein sehr guter Risikoregler. Das heißt aber nicht, dass sie von Krisen völlig unberührt bleiben oder gar von ihnen profitieren. Speziell in Krisen, die mit Inflationsrisiken einhergehen, können aber auch festverzinsliche stark betroffen sein. Denn wenn die Inflation steigt, entsteht ein entsprechender Druck auf die Anleihen, ihre Renditen steigen und die Kurse fallen. Und genau das ist Anfang März ja auch passiert. Allerdings waren die Verluste dabei bei weitem nicht so groß wie bei Aktien.
Historisch betrachtet haben geopolitische Krisen ja die Aktienmärkte selten dauerhaft aus der Bahn geworfen. Karl, das haben wir am Beginn auch ganz kurz schon angesprochen. Warum erholen sich die Märkte eigentlich oft schneller, als viele erwarten?
Ja, das ist wirklich erstaunlich, wie schnell das oft geht. Vor allem holen sich die Kurse oft schon, obwohl die Krise noch im vollen Gange ist. Oder zumindest die Nachrichtenlage noch extrem negativ ist. Ich glaube, dass das viel mit dem Vertrauen der Märkte in die Kraft der Weltwirtschaft zu tun hat. Vor allem mit ihrer Innovationskraft und ihrer Fähigkeit, sich auf die widrigsten Umstände einzustellen. Diese Kraft wird immer wieder unterschätzt, was dann leider häufig zu voreiligen Panikverkäufen führt.
Jetzt haben wir ja schon öfter die Vergangenheit zumindest kurz angesprochen, Karl. Da will ich doch mal einen konkreteren Blick in die Historie werfen. Gibt es denn Parallelen zu früheren Energiekrisen? Also beispielsweise die Ölkrise der 70er Jahre und auch anderen Nahostkrisen oder auch den Ukraine-Krieg, der ja 2022 begann.
Es ist sehr interessant, sich die diversen Nahostkrisen einmal etwas genauer anzuschauen, vor allem wie die Börsen reagiert haben. In nahezu allen Fällen gab es nach dem Einbruch eine schnelle Erholung und keine nachhaltigen Verluste. Bereits nach 6 bis 12 Monaten waren die Börsen wieder im Plus, teilweise sogar deutlich schneller. Einzige Ausnahme war die erste Ölkrise Anfang der 70er Jahre. Die erinnert uns daran, dass es auch anders kommen kann. Auch nach einem Jahr war der Aktienweltindex noch mit gut 35% im Minus. Allerdings hatte sich damals der Ölpreis in kürzester Zeit vervierfacht. Von so einem dramatischen Anstieg geht man aktuell aber nicht aus. Selbst für Extremszenarios wird lediglich eine Verdopplung geschätzt. Die erste Ölkrise ist ein gutes Beispiel dafür, dass man manchmal sehr gute Nerven braucht, um eine solche Krise durchzustehen. Übrigens setzte damals nach einem Jahr dann doch eine starke Aufholbewegung ein.
Und viele fragen sich jetzt, Karl, sollte man in einer solchen Situation überhaupt noch in Aktien investieren? Was meinst du?
Du weißt meine Antwort, Andreas, unbedingt. Aktien sind nun mal die Anlageklasse mit den besten Renditechancen. Daran ändert auch die aktuelle Krise nichts, selbst wenn sie sich länger hinziehen sollte, wovon ich, wie schon gesagt, nicht ausgehe. Ich habe aber den Verdacht, dass du mit deiner Frage auf etwas ganz anderes hinaus willst, nämlich ob man nicht mit dem Einstieg warten sollte, bis sich die Lage etwas beruhigt hat und die Krise vorbei ist, oder ob man nicht sogar zwischenzeitlich aussteigen sollte. Glaube mir, Andreas, das ist keine gute Idee. Im Zweifel wartest du dann nämlich ewig mit dem Einstieg. Denn es gibt immer wieder Gründe, sich Sorgen zu machen, auch Gründe, warum Aktien fallen können. Auch in Krisen und auch in der aktuellen Krise gilt, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt.
Irgendwie habe ich das schon mal
Kennst
gehört,
du,
kann
ne?
das sein?
Ja, natürlich.
Also ein eindeutiges Ja, Karl. Wie wichtig ist dann aber gerade in solchen Phasen eine breite Diversifikation im Depot? Ich meine, du sagst ja immer, dass es wichtig ist, aber gerade vielleicht in solchen Phasen, wo wir kriegerische Szenarien haben, die dann ja auch in den Portfolios irgendwie sich wiederfinden müssen.
Du hast den richtigen Riecher. Diversifizierung ist immer wichtig und ganz besonders in Krisenzeiten. Denn gerade dann können einzelne Sektoren oder Regionen besonders unter die Räder kommen und du hast keine Chance vorher zu erkennen, welche das sein werden oder welche womöglich sogar profitieren könnten. Wenn du in einer solchen Situation nicht ausreichend diversifiziert bist und die falschen Schwerpunkte gesetzt hast, ist die Gefahr extremer Verluste eben sehr hoch.
Ja, und das verwundert mich natürlich nicht, weil du ja seit Jahren den Ansatz des langfristigen Investierens vertrittst, Karl. Ich will da nochmal nachfragen, nochmal vielleicht ein Stück weit in die Tiefe gehen. Wird diese Strategie in geopolitischen Krisen dann nicht doch besonders auf die Probe gestellt?
Krisen sind immer eine Art Härtetest, sowohl für die Anlagestrategie als auch für den Anleger selbst. Denn wenn man sieht, wie sein Vermögen täglich weniger wird, will man natürlich etwas dagegen tun. Und die Medien mit ihren permanenten Katastrophenszenarien bestärken einen darin auch noch. Trotzdem zeigt alle Erfahrungen, übrigens auch die Wissenschaft, dass es das Vernünftigste ist, die Füße stillzuhalten und auf die Märkte zu vertrauen. Auch wenn das gegen die eigene Intuition spricht und emotional schwerfällt. Letztlich ist es für die langfristige Wertentwicklung das Beste.
Karl, abschließend der Blick nach vorn, wie so oft in unseren Podcasts. Welche Szenarien sind denn aus deiner Sicht für die kommenden Monate an den Finanzmärkten nun denkbar?
Denkbar ist echt wahnsinnig vieles, Andreas. Ich habe keine Ahnung, da passiert jeden Tag irgendwas Neues. Aber ehrlich gesagt habe ich gar keine Lust, mich auch noch an all den Spekulationen, was alles passieren könnte, zu beteiligen. Immerhin sind alle Zeitungen voll davon. Stattdessen möchte ich lieber über einen etwas anderen Punkt sprechen. Stand heute, also Mitte März, haben sich die Aktienmärkte ja noch recht gut gehalten. Wenn die Straße von Hormus aber länger gesperrt bleibt oder die Öl- und Gasproduktion im Nahen Osten länger eingeschränkt wird, dann muss man auch mit stärkeren Rückschlägen rechnen. Und wie schon besprochen, dann ist es emotional wirklich herausfordernd, Disziplin zu bewahren. Trotzdem ist genau das für den langfristigen Erfolg der wichtigste Faktor.
Karl, und wenn du jetzt als alter Hase mit einem jungen Anleger sprechen würdest, also stell dir vor mit mir. Ja?
Ganz sicher.
Welchen Rat würdest du ihm in dieser Situation geben?
Also dem Osterhasen gebe ich natürlich einen speziellen Rat, aber den Rat, den ich dir gebe, wenn noch nicht geschehen, richte unbedingt einen Sparplan ein. Zurzeit hat der sogar eine Art psychologischen Vorteil, weil in Krisen die Aktien ja besonders günstig sind und das heißt, du kriegst mehr Anteile für dein Geld.
Also regelmäßig rational investieren heißt hier die Botschaft. Und Karl, ganz zum Schluss heißt das auch, dass der uralte Börsianerspruch kaufen, wenn die Kanonen donnern, weiterhin aktuell bleibt?
Ja, wenn mit dem Spruch gemeint ist, dass man sich auch von Krisen nicht vom Investieren oder gar von einem Sparplan abhalten lassen sollte, bin ich absolut dabei. Wenn aber damit noch zusätzlich gemeint ist, verkaufen, wenn sich die Lage beruhigt hat, habe ich ein Problem, weil das triffst du nie, diesen Zeitpunkt. Darum finde ich unseren Spruch viel besser. Der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt.
Es ist schön, dass du den einfach auch nochmal untergebracht hast, damit wir ihn auch ja nicht vergessen am Ende.
Ja, die meisten Anleger befolgen den nicht.
Ja, das stimmt. Dann hast du ihn nochmal jetzt direkt untergebracht und alle können nochmal drüber nachdenken. In diesen ja doch schwierigen, turbulenten Zeiten sage ich ganz herzlichen Dank, Karl-Matthäus Schmidt, für diesen aktuellen Podcast. Und meine Damen, meine Herren, mit dem Ausbruch des Iran-Krieges wurde ein weiteres an den Aktienmärkten derzeit stark diskutiertes Thema fast etwas verdrängt, nämlich die Diskussion rund um eine vermeintliche KI-Blase. Wer sich also neben der Iran-Thematik auch dazu aktuell informieren möchte, dem empfehlen wir die Folge 257, historische Revolution oder gefährliche Hype, wie real ist der KI-Boom wirklich? Das also noch der Hinweis in eigener Sache. Noch einen zweiten habe ich in eigener Sache. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die uns gerne schicken unter podcast@quirinprivatbank.de. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Und selbstverständlich dürfen Sie uns immer wieder gern weiterempfehlen. Herzlichen Dank fürs Lauschen und für heute bis zum nächsten Mal.